das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Freitagabend und wir haben frische Tagesthemen für Sie. Hallo und ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, auch von mir.
Ja, auch wenn längst noch nicht klar ist, wer mit wem nach dem 23. Februar regiert, eins scheint ziemlich sicher, eine Ampel wird es nicht noch mal geben. Aber nicht nur SPD und Grüne haben inzwischen eine Gelballergie. Auch Unionskanzlerkandidat Merz plant seine Zukunft offenbar nun ohne die FDP. In mehreren Interviews rief er dazu auf, nicht für die FDP zu stimmen. Das seien verschenkte Stimmen, sollten die Liberalen an der 5%-Hürde scheitern. Darauf reagierte Christian Lindner heute seinerseits im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Friedrich Merz lobt jetzt Robert Habeck in der Asylpolitik. Und das ist überraschend, weil an den Grünen im Bundestag ja gerade der parteiübergreifende Schulterschluss auch gescheitert ist. Und er wendet sich gegen die FDP. Das weckt ja Zweifel, dass es Friedrich Merz wirklich um einen Politikwechsel geht. Den gäbe es mit Schwarz-Grün, worauf er jetzt ja offensichtlich setzt, nicht. Und deshalb sage ich, jetzt erst recht.
Markus Preis in Berlin, da behaken sich mit Merz und Lindner, also zwei, die sich von den Inhalten her zuletzt eigentlich als natürliche Partner gesehen hatten. Warum grenzt Merz sich jetzt von Lindner und seiner FDP so offensiv ab?
Ich glaube, das ist der kalte Blick auf die Realität der Zahlen. Christian Lindner hat hier bei uns in Berlin im Hauptstadtstudio direkt nach dem Ampel ausgesagt, seine Partei möchte 10% oder mehr sogar bei dieser Wahl erzielen. Jetzt sind wir 2 Wochen davor und der jüngste Deutschland-Trend zeigt für die FDP 4%. Das würde bedeuten, sie wären gar nicht im Bundestag. Und das sieht natürlich Friedrich Merz auch und sagt, 4%, das ist einfach Stimmen, die uns im Zweifel fehlen würden. Deswegen ruft er jetzt klar dazu auf, die Union zu wählen und nicht die FDP. Das gefällt der FDP natürlich überhaupt nicht. Und ein anderer Grund für Merz ist, er braucht natürlich auch ein gutes Ergebnis, eine hohe Zahl, möglichst über 30. Denn da guckt man ja zumindest in München auch ziemlich genau drauf, wie das für die Union hier ausgeht.
Die Liberalen scheiden als Koalitionspartner für Merz also offenbar aus. Wer wäre es denn dann?
Ja, rein rechnerisch wären das dann SPD oder Grüne. Die bringen auf jeden Fall das Ergebnis so mit. Jedenfalls, wenn man den Umfragen glaubt. Friedrich Merz hat mehrfach gesagt, er wünscht sich im Prinzip eine Situation, wo er zwischen zwei Koalitionspartnern wählen kann, um dann in den Koalitionsverhandlungen im Prinzip beide ein bisschen gegeneinander ausspielen zu können und möglichst gutes Ergebnis für die Union rauszuhandeln. Und genau das kritisiert heute Christian Lindner nochmal. Er sagt, Friedrich Merz ging es gar nicht um eine Änderung wirklich der Politik, sondern nur um einen Weg, möglichst schnell ins Kanzleramt zu kommen.
Danke dir für deine Einschätzungen, Markus.
Gerne.
Doch nicht nur Friedrich Merz hat das Kanzleramt im Blick, auch wenn er jetzt kurz vor der Wahl der aussichtsreichste Kandidat ist. Um den grünen Spitzenkandidaten hat sich bei manchen Fans sogar eine Art Personenkult entwickelt. Im jüngsten Deutschland-Trend stehen die Grünen allerdings gerade mal bei 14%. Wir starten mit Robert Habeck, heute unsere Reihe zur Bundestagswahl, in der wir Ihnen die Kanzlerkandidaten von Union, AfD, SPD und Grünen vorstellen. Und dass er einmal in diese Riege gehören würde, das hatte Habeck selbst offenbar lange nicht gedacht. Jakob Groth.
Bundeskanzler? Das ist ja Science Fiction wahrscheinlich.
Denn eigentlich war Robert Habeck ja Schriftsteller. Ein studierter Germanist und Philosoph mit Doktortitel.
Na, Robert kann gut so Wörter sammeln, die keiner mehr benutzt und niemand kennt.
Habeck lebt 2002 kurz vor der dänischen Grenze. Seine Frau und er schreiben zusammen Bücher, haben 4 Söhne. Landidyll, aber zwischen den Dörfern fehlt ein Radweg.
Das war so ein kurviger Weg, wo dann immer die großen Mähdrescher und Trecker durchgeballert sind.
Deswegen, erzählt Habeck, klopft er bei den Grünen an.
In so einen Landgasthof rein, der auch seit 1960 nicht mehr renoviert wurde. Und an den Toiletten vorbei, es riecht nach Urinstein, ins Hinterzimmer. Und ungefähr 15 Leute sitzen rum und das waren dann also die Grünen.
Habeck wird direkt Kreisvorsitzender und kurz darauf Landesvorsitzender.
Da sind auch die Leute total drauf abgefahren, auf diesen neuen Politikertypus damals. Strubbelkopf, der Küstenstar.
Oder auch der norddeutsche Brad Pitt. 2008 lehnt Habeck den Bundesvorsitz der Grünen ab. Familie geht vor.
Ich will gestalten, aber ich will es eben nicht auf Teufel komm raus.
Stattdessen wird er 2012 Umwelt- und Energiewendeminister in Schleswig-Holstein.
Den nehme ich mit nach Hause.
Nach Berlin geht er dann doch 2018. Bundesvorsitz mit Annalena Baerbock.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht.
Im Duell um die Kanzlerkandidatur zieht Habeck nur ungern zurück.
Die Bühne gehört dir.
Dafür wird Habeck in der Ampelkoalition dann Vizekanzler. Nach Putins Überfall auf die Ukraine muss er als Wirtschaftsminister neues Gas besorgen.
Das ist insgesamt gut gelungen, das muss man auch anerkennen.
Der Krisenmanager Habeck ist kurzzeitig der beliebteste Politiker im Land. Doch an seiner Wirtschaftskompetenz kommen Zweifel auf.
Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden.
Dann kommt auch noch das Heizungsgesetz und damit Verunsicherung und Wut.
Der Eindruck, okay, die Grünen wollen jetzt in den Keller, in meinen privaten Keller, wollen mir hier quasi die Heizung rausreißen und wollen mir alles verbieten. Und dann muss ich für 10.000 Euro was Neues einbauen.
Habeck bekennt später, er sei zu weit gegangen. Für seine Gegner ist er längst eine Reizfigur.
Aber nur mit Kinderbüchern und Philosophie kann man doch die Probleme unseres Landes nicht lösen.
Nach 3 Jahren scheitert die Regierung. Habeck gibt sich als einziger zerknirscht.
Es ist tragisch und wäre auch vermeidbar gewesen, dieser heutige Abend.
Nur 2 Tage nach dem Bruch verkündet er seine Kanzlerkandidatur.
Ich weiß, dass Vertrauen kaputt gegangen ist.
Er verweist auf seine Bilanz, den Ausbau der Erneuerbaren.
Sein Hauptproblem im Wahlkampf ist, dass wir mitten in einer Wirtschaftskrise sind und er ist der Wirtschaftsminister.
Hi, ich bin Robert.
Im Wahlkampf setzt sich Habeck an Küchentische, den Leuten zuhören vor laufender Kamera.
Ja.
Zum Wahlprogramm wird vor allem der Kandidat zuversichtlich, menschlich und mit Krawatte auch staatsmännisch.
Sehr geehrte Damen und Herren.
Diese Verantwortungsübernahme, die Regierungsfähigkeit, die unbedingte Bündnisfähigkeit. Ich würde sogar sagen, Habecks Credo ist eigentlich der Kompromiss lebe hoch.
Kompromisse haben ihn weit gebracht.
Mal gucken, was es wird.
Bundeskanzler?
Das kann zumindest er sich inzwischen gut vorstellen.
Und ausführlichere Porträts aller Kanzlerkandidaten finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau in der Reihe Akkurat. Allerdings, das haben wir auch gerade gehört, hat die Beliebtheit von Robert Habeck ganz schön gelitten. Vor allem durch das sogenannte Heizungsgesetz. Es hat so manche Debatte heiß laufen lassen, ja, und spielt auch jetzt noch eine Rolle. Das spüren etliche grüne Wahlkämpfer. Fabian Siegel hat sie begleitet, mittendrin in Mannheim. Und er hat sich angeschaut, welche Rolle Habecks Gesetz in deutschen Heizungskellern spielt.
Gut. Energieberater Olaf Ebling unterwegs zu seinem ersten Kunden. Fälle wie den heute im Mannheimer Stadtteil Waldstadt erlebt er gerade fast täglich.
Hallo Ebling, kommen Sie rein. Wir hatten im November den Heizungsausfall, hatten dann ein paar Tage die Heizung kaputt, kein Warmwasser, keine Heizung. Und da wurde uns klar, wir müssen uns darum kümmern.
Und da ist der Übeltäter. Die alte Gasbrennwertanlage der Eigentümergemeinschaft muss ausgetauscht werden.
Oh, dann schauen wir mal, was wir an Leistung haben.
In Mannheim soll 2035 die Gasversorgung komplett abgestellt werden. Fernwärme gibt es in diesem Stadtteil auch nicht, bleibt oft nur eine Wärmepumpe. Zuletzt ging der Absatz zurück, doch tausende Eigentümer schaffen gerade vor der Wahl noch eine an, wegen der Förderung.
Die Frage ist halt, wie viel wird da noch gefördert? Wer jetzt schnell die Förderung abgreifen, die noch da ist, die Frage ist halt, was dann nach der Bundestagswahl da sein wird. Und es ist aktuell recht unklar für mich, welche Partei für was steht.
Sie möchten, dass das Gesetz am besten bleibt, wie von der Ampel beschlossen. Haustürwahlkampf mit Mannheims Grünen im Stadtteil Almenhof.
Hallo, einen schönen guten Abend. Nina Wellenreuther hier. Ich kandidiere für den Bundestag. Darf ich Ihnen einen Flyer da lassen?
Eigentlich gehe es an der Tür nur darum, mal Hallo zu sagen, sagt Nina Wellenreuther. Erst als wir das Heizungsgesetz ansprechen, wird dann doch diskutiert.
Sie greifen doch überwiegend auch Hausbesitzer an, die über viele Jahre ihre Steuern bezahlt haben, ihr Vermögen erwirtschaftet haben, heute in einem Eigenheim wohnen.
Sie haben gesagt, in 10 Jahren muss Ihr Ofen erneuert werden. Ja. Und dann müssen Sie sich überlegen, was sind die neuesten Technologien, was sind die besten Technologien.
Ja.
Und das ist das Heizungsgesetz.
Die Kommunikation der Grünen sei nicht optimal gewesen, sagt die Kandidatin selbstkritisch. Die Fronten seien verhärtet. Ein Austausch wie gerade? Selten.
Es ist so, wir haben eine Gruppe von Menschen, die sagen, oh, Grüne, voll cool, wir wählen euch. Und andere reden schon gar nicht mehr mit uns. Das sind sicherlich die, die jetzt ziemlich sauer sind wegen dem Heizungsgesetz. Aber wir kommen auch leider nicht in die Diskussion mit denen. Und das ist schon echt ein Problem für uns.
Zurück in Mannheim-Waldstadt. Die Wohnung von Klaus Konrads erfüllt alle Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe. Hier konnte Olaf Ebling helfen. Die Politik habe es ihm aber nicht einfach gemacht in den vergangenen Monaten.
Wurde die Diskussion zu unsachlich geführt?
Absolut.
Warum?
weil den Leuten gesagt wurde, wir haben noch die Möglichkeit, irgendwann weiter mit Gas zu heizen, ja, indem wir mit Wasserstoff einspeisen und anderen Geschichten.
Diese Technologieoffenheit, das war das große Thema der FDP. Am Wahlkampfstand auf dem Wochenmarkt in Mannheim-Seckenheim will die zwar eigentlich nach vorne schauen, doch schon der erste Passant wirft der FDP den Ampelkrach und die Blockadehaltung beim Heizungsgesetz direkt wieder vor.
Nicht gut fand ich, dass es dann vom eigenen Koalitionspartner in der Öffentlichkeit zerrissen wurde. Dafür habe ich dann wenig Verständnis.
Der FDP-Abgeordnete Konrad Stockmeier, selbst am Gesetz beteiligt, sieht die Schuld eher bei Robert Habeck. Der sei kompromisslos gewesen. Sollte es die FDP wieder ins Parlament schaffen, will er am Gesetz nachbessern.
Der Stand der Dinge ist, dass in diesem Gesetz nach wie vor noch viel zu viele Detailregelungen drin sind, die rausgekippt werden müssen, damit es einfacher handhabbar wird. Das berichten mir auch Heizungsbauer ganz konkret hier in Mannheim vor Ort.
Bitte nicht zu viel hin und her am Gesetz, sagt der Energieberater. Nach Jahren der Verunsicherung bräuchten die Menschen jetzt endlich Klarheit.
Ich kann nur appellieren, dass man im Prinzip die Förderung so lässt, wie sie jetzt ist. Beziehungsweise die sogar für Wärmepumpen noch verbessert. Weil allein mit der Heizungsanlage, auch mit der Fernwärme, kann man im Prinzip am meisten am Gebäude einsparen.
Den Parteienstreit um das Heizungsgesetz seien die meisten jedenfalls leid.
Es liegt sicher nicht nur am Wahlkampf in Deutschland, dass die Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo bei uns kaum beachtet wird. Dabei sollten wir hinschauen, denn dort wurden tausende Menschen in den vergangenen Wochen getötet und Zehntausende vertrieben. Ende Januar hatte die Rebellengruppe M23 die Millionenstadt Goma eingenommen. Kongo liegt im Zentrum Afrikas. Das Land ist fast siebenmal so groß wie Deutschland. Die Hauptstadt Kinshasa ganz im Westen ist weit entfernt von der Konfliktregion um Goma. Über die verzweifelte Lage vieler Menschen im Kongo berichtet Caroline Imlau.
Erst jetzt zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Tagelang hatte sich die Rebellenmiliz M23 mit der kongolesischen Armee schwere Kämpfe geliefert. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Mehr als 3000 Menschen wurden getötet. Es gibt Wunden durch Schusswaffen, die den Großteil der Verletzungen ausmachen. Aber leider kommen auch immer mehr Opfer, die durch Sprengkörper verwundet werden. Und das ist für uns wirklich besorgniserregend, zumal immer mehr Zivilisten darunter sind, auch Minderjährige. Die Krankenhäuser in Goma sind völlig überfüllt. Es fehlt an allem, Verbandsmaterial, Medikamenten, Betten. Die Lager wurden geplündert, wie hier im Krankenhaus des Roten Kreuzes. Viele Helfer hatten sich selbst aus Goma in Sicherheit gebracht. Inzwischen sind die Kämpfe in der Millionenstadt abgeflaut. Viele Verletzte konnten erst jetzt ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Rebellen kamen, habe ich mich nicht mehr bewegt, war ganz leise. Jetzt kann ich wieder sprechen. Ich danke Gott für die Arbeit der Ärzte. Die Bombe, die mich verletzt hat, zielte auf ein Gebäude. Sie flog vorbei. Glücklicherweise traf sie nur das Schlafzimmer, während wir Menschen alle im Wohnzimmer waren. In Genf drängte der UN-Menschenrechtskommissar bei einer von der Demokratischen Republik Kongo einberufenen Dringlichkeitssitzung zu einem schnellen Handeln. Die Gefahr einer Eskalation der Situation war noch nie so groß wie heute. Wenn nichts unternommen wird, könnte das Schlimmste noch bevorstehen. Die kongolesische Regierung wirft dem Nachbarland Ruanda vor, die Rebellen der M23 mit tausenden Soldaten und Waffen zu unterstützen. Der ruandische Präsident weist das zurück. Aber ohne die militärische Hilfe Ruandas sei die schnelle Eroberung der Stadt nicht möglich gewesen, so Experten. Die Weltöffentlichkeit müsse endlich handeln, fordert die kongolesische Regierung. Von der internationalen Gemeinschaft erwarten wir mehr Druck. Das heißt, wir brauchen nicht einmal mehr über Druck zu sprechen. Wir wollen Sanktionen, denn das, was Ruanda tut, verstößt gegen alle Grundsätze des Völkerrechts. Bei dem Konflikt geht es auch um reichhaltige Bodenschätze im Ostkongo, wie Gold und Koltan etwa. Davon will Ruanda offenbar profitieren. Im ostafrikanischen Tansania laufen derzeit Verhandlungen darüber, wie der Konflikt beendet werden könnte. Die Hoffnung ist groß. Morgen werden die Staatschefs von Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo erwartet. Ob es zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommt, ist völlig offen.
Wir wollen diesen komplizierten Konflikt einordnen mit Jakob Kerstan von der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo. Guten Abend, Herr Kerstan.
Guten Abend, Frau Sinn.
Um es nochmal zu begreifen, wer genau kämpft da gegen wen?
Also insgesamt ist es ein sehr komplizierter Konflikt mit über 100 Rebellengruppen im Ostkongo. Die aktuelle Eskalation ist insbesondere auf die Tutsi-Rebellengruppe M23 zurückzuführen. Diese wird durch Ruanda unterstützt und kämpft gegen die reguläre kongolesische Armee und ihre Verbündeten.
Ja, nun haben wir gerade die verstörenden Bilder gesehen. Woher kommt diese erschreckende Brutalität?
Also es ist in der Tat schwierig mit Worten zu erklären. Das ist auch ein Jahrzehnte andauernder Konflikt. Vielleicht ist es wichtig, kurz den Völkermord in Ruanda zu erwähnen. Damals sind es nicht nur viele von den Opfern, sondern auch viele von den Tätern. Die Hutu-Extremisten in den Ostkongo geflüchtet, haben sich dort in den Flüchtlingslagern reorganisiert, in Rebellengruppen und treiben dort teilweise bis heute ihr Unwesen. Dies wiederum, so die offizielle Lesart, veranlasst Ruanda dazu, zu sagen, dass sie sich durch diese Hutu-Extremisten bedroht fühlen.
Nun werden die Rebellen, wie Sie gerade beschrieben haben, also von Ruanda, vom Nachbarland, unterstützt. Aber ausgerechnet von dem Land, Ruanda nämlich, das inzwischen ja ein eher positives Image hatte und für Großbritannien zum Beispiel etwa als Partnerland für einen Flüchtlingsdeal geworben wurde und angekündigt wurde. Haben wir in Europa ein viel zu positives Bild von Ruanda?
Aus meiner Sicht ist das in jedem Fall wahr. Man muss dazu sagen, dass sich Ruanda sehr geschickt auf diplomatischer Ebene verkauft. Es gibt ja beispielsweise die Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz. Es gibt eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Also Ruanda macht das sehr geschickt und verkauft sich sehr positiv auf internationaler Bühne.
Und inwiefern haben wir, also Deutschland und damit auch die Europäische Union, gerade dadurch, dass es da doch engere Verbindungen gibt, einen Hebel, um womöglich auch Druck auszuüben auf die Konfliktparteien?
Also ein Beispiel wäre beispielsweise, dass wir die Entwicklungsgelder kürzen. Das war bereits 2012, da hat die gleiche Rebellengruppe schon einmal Goma, die Millionenstadt, eingenommen, der Fall. Damals wurde sehr viel diplomatischer Druck ausgeübt, unter anderem durch Deutschland. Und Ruanda hat nach einigen Tagen seinen Einfluss auf die M23 geltend gemacht und die Rebellen sind aus der Millionenstadt wieder abgezogen. Also ich glaube, dass das insbesondere in Deutschland und der Europäischen Union ein sehr wichtiger Schritt wäre. Damit würden wir auch Glaubwürdigkeit unseren afrikanischen Partnern symbolisieren.
Hätten wir denn inzwischen die gleiche Möglichkeit, die gleiche Hebelwirkung sozusagen, die man jetzt noch einmal probieren könnte?
Ruanda ist bis heute in vielen Teilen von Entwicklungsgeldern abhängig, also die Hebelwirkung ist vorhanden. Gleichzeitig muss man dazu sagen, und das ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Weltlage heute natürlich eine komplett andere ist. Können wir auch auf die USA gucken. Damals hat Obama den ruandischen Präsidenten Kagame direkt angerufen und ihn dazu veranlasst, die M23 abzuziehen zu lassen aus Goma. Heute Donald Trump, ich kann mir schwer vorstellen, dass er in den nächsten Tagen sich bei Paul Kagame telefonisch melden wird.
Paul Kagame klang ja auch früher mal wie eine Art Heilsbringer, gerade in Ruanda nach dem Völkermord. Warum hat sich das so geändert?
Also Leute, die sich seit längerer Zeit mit der Region beschäftigen, da wird Paul Kagame in keiner Weise mehr als Heilsbringer gesehen. Sicherlich hängt die Zurückhaltung im Westen auch damit zusammen, dass die Vereinten Nationen nach dem Völkermord, um es vorsichtig zu formulieren, keinen ganz guten Eindruck hinterlassen haben in Ruanda und deswegen auch zurückhaltend waren. Gleichzeitig, wie gesagt, Ruanda verkauft sich sehr geschickt diplomatisch. Ist es ein Vorwurf, der auch stimmt? In der Tat ist die kongolesische Regierung nicht in der Lage, für Sicherheit im Ostkongo zu sorgen, die Rebellen in Schach zu halten. Und dadurch ist die offizielle Lesart, dass sich Ruanda bedroht fühlt durch diese Hutu-Extremisten.
Nun ist heute in Tansania ein Friedensgipfel gestartet. Da beraten also afrikanische Staaten über eine Lösung des Konflikts. Mit welchen Aussichten?
Ich persönlich muss Ihnen leider sagen, dass ich nicht sehr große Hoffnung in diesen Gipfel habe. Ich glaube vielmehr, dass wir in Deutschland und in Europa noch viel stärker Druck auf Ruanda ausüben müssten. Auf afrikanischer Seite, durch die Afrikanische Union, gab es bereits in den letzten Jahren die Unterstützung der M23 durch Ruanda begann ja bereits 2021. Diplomatische Wege und Versuche, diesen Konflikt zu lösen, dies ist bis dato leider de facto nicht geschehen. Also ich glaube, dass auch der Westen gefragt ist, deutlich stärkeren diplomatischen Druck auf Ruanda auszuüben, das eine klare Verletzung territorialer Integrität des Kongos ist.
Dankeschön, Jakob Kerstan in Kinshasa.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch mit Jakob Kerstan von der Konrad-Adenauer-Stiftung haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Es ist zum Symbol geworden für die Schrecken der Assad-Diktatur in Syrien. Das Setnaya-Gefängnis, in dem wohl zehntausende Gegner des Regimes brutal gefoltert und getötet wurden. Viele Angehörige haben nach Verschwundenen gesucht und viele Opfer werden noch immer vermisst. Aber wie werden all die Gräuel aufgearbeitet? Da ist man noch ganz am Anfang. Der langjährige Machthaber Assad hatte sich ja nach Russland abgesetzt, aber etliche seiner Helfer könnten irgendwann vor Gericht gestellt werden. Darauf hoffen vor allem diejenigen, die die Verfolgung durch das Regime überlebt haben, wie Philipp Rayon und Ute Brucker berichten.
Rechtsanwalt Anwar Albouni lebt in Berlin. Er beobachtet genau, was seit Wochen in Syrien passiert. Bis 2011 saß er dort im Gefängnis als politischer Gefangener. Er erlebte psychische Folter. Mitte Dezember haben Milizen das Assad-Regime in Syrien gestürzt. Sie haben die Tore der Gefängnisse geöffnet. Gefängnisse, in denen Assad zehntausende Menschen grausam foltern und töten ließ. Für Anwar Albouni ein besonderer Moment. Die Bilder gehen ihm noch immer nahe.
Ich
freue mich für die, die befreit wurden, und ich trauere um die Zehntausenden, die es nicht wurden. Sie alle wurden durch Folter getötet oder hingerichtet. Vor 10 Jahren kam er nach Deutschland. Mit seiner NGO möchte er Weichen stellen für einen syrischen Rechtsstaat und eine neue Verfassung. Die Chancen stehen so gut wie lange nicht. Ein wichtiger Baustein, die Strafverfolgung der alten Machthaber.
There is no peace.
Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Jeder in Syrien und ich glaube weltweit hat mitbekommen, welche schrecklichen Taten in Syrien begangen wurden. Die Täter, die dafür verantwortlich sind, können nicht mehr Teil unserer Gesellschaft sein. Nie mehr. Egal, wo Verfahren stattfinden, die Justiz braucht Beweise. Das bereitet Anwar Albouni schon vor. Ständig telefoniert er mit Kollegen der NGO in Syrien. Dort haben wir Amjad Hamoud getroffen. Er und das Team sichern Dokumente, die Folter und Morde belegen. Sie scannen Akten im Auftrag der neuen Machthaber. Insgesamt 150.000 Ordner. Mit diesen Dokumenten können wir diejenigen verantwortlich machen, die dem syrischen Volk diese Taten angetan haben. Für so eine Strafverfolgung gibt es mehrere Wege. Der beste, rechtsstaatliche Verfahren in Syrien, sagt Anwar Albouni. Doch dafür brauche das Land noch Zeit. Das gilt auch für eine andere Option, der Internationale Strafgerichtshof. Er ist bislang nicht zuständig, weil das alte Regime ihn nicht anerkannte. Aber selbst wenn die neuen Machthaber das nachholen, dort ginge es wohl nur um die politische Führung. Albouni denkt aber auch an die vielen Folterknechte. Seine NGO unterstützt noch einen anderen Weg. Den hat vor 3 Jahren das Oberlandesgericht Koblenz gezeigt. Es verurteilte syrische Geheimdienstmitarbeiter zu mehrjährigen Haftstrafen. Nach dem Weltrechtsprinzip können deutsche Gerichte Menschenrechtsverletzungen in Syrien verfolgen.
Hier hat ein Gericht weltweit zum ersten Mal festgestellt, was in diesem Gefängnis passiert ist. Das war systematische Staatsfolter durch das Assad-Regime. Und diese zentrale Feststellung, die kann man jetzt auch als Basis für künftige mögliche Strafprozesse nutzen.
Gibt es auch in Deutschland bald weitere Festnahmen von geflüchteten Folterknechten? Albouni ist insgesamt optimistisch.
We will catch them, for sure.
Wir werden sie kriegen, ganz sicher. Auch Bashar al-Assad. Ihm wird der Prozess gemacht, da bin ich mir sicher. Ja, jetzt verstecken sie sich. Manche sind aus Syrien abgehauen. Aber sie werden keine sichere Zuflucht finden.
Safe place to them.
Bis es soweit ist, wird es dauern. Albouni, sein Team und das syrische Volk brauchen noch einen langen Atem.
Fragen wir nach bei Ramin Sina in Kairo. Ramin, du warst direkt nach dem Regimesturz vor Ort in Syrien. Wie schwierig ist das denn mit der Aufarbeitung dieser Verbrechen?
Ja, was es nicht einfach macht, ist, dass die neuen Herrschenden, die HTS-Miliz, in den ersten Tagen nach dem Sturz keinen besonderen Fokus gelegt haben auf Beweissicherung. Das heißt, es waren fast alle Orte in Syrien frei zugänglich. Das war für uns als Journalisten super spannend. Aber auch die Syrerinnen und Syrer, die konnten in die Gefängnisse, in die Geheimdienstzentralen, die haben teilweise Dokumente mitgenommen, zerstört. Und so sind sehr viele Beweise verloren gegangen. Und das macht die Aufarbeitung jetzt natürlich einen Tick schwieriger. Generell beim Thema Aufarbeitung sind weiterhin in Syrien sehr viele Fragen offen. Zunächst hat die ATS von einer Generalamnestie gesprochen, dann davon, die größten Folterer unter Assad zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Aber welches Recht wird überhaupt gelten in Syrien? Das alte Recht, ein neues Recht, womöglich möglich, die islamische Scharia und was ist mit den Verbrechen der HTS selbst oder anderer Milizen im Land. Also es gibt kaum eine bewaffnete Gruppierung, die in den vergangenen 13 Jahren in Syrien im Krieg keine Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Werden die auch untersucht oder werden wir nur eine selektive Justiz erleben?
Und was ist mit Bashar al-Assad selbst? Der ist ja nach Russland geflohen.
Ja, das Schicksal von Assad, das ist nicht mehr in den Händen der Syrer. Mit Assad sind viele der alten Führungsriege nach Russland geflohen, viele der hochrangigen Offiziere, die sehr blutige Hände haben. Mein Eindruck ist, dass vor allem die kleineren Fische zurückgeblieben sind in Syrien. Das sind immer noch viele Täter und ich glaube, dass sehr viele Menschen wollen, dass zumindest die vor ein Gericht gestellt werden.
Danke, Ramin, nach Kairo. Über Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit wird auch am Internationalen Strafgerichtshof verhandelt. Aber Donald Trump will nun Mitglieder dieses Gerichts sanktionieren. Dazu mehr von dir, Konstantin.
US-Präsident Trump hat Sanktionen gegen Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs angeordnet. Er begründete den Schritt mit den Haftbefehlen gegen Israels Premier Netanyahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Gallant. 79 Staaten, darunter auch Deutschland, kritisieren das Vorgehen der USA und versicherten dem Gericht volle Unterstützung. Den Den Haager Gerichtshof gibt es seit 2002. Er verfolgt Delikte wie Kriegsverbrechen und Völkermord. Die deutschen Exporte sind 2024 erneut gesunken, das zweite Mal in Folge. Ende vergangenen Jahres gingen die Ausfuhren zwar etwas nach oben, doch insgesamt sank die Zahl um 1% im Vergleich zum Vorjahr. Dem Außenhandel setzt die aggressive Industriepolitik Chinas zu, aber auch die Sorge, dass die US-Regierung die Importzölle erhöht. Der Wahl-O-Mat hat kurz nach dem Start einen Rekord geschafft. In den ersten 24 Stunden wurde das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung mehr als 9 Millionen Mal genutzt und damit fast doppelt so oft wie bei der vergangenen Bundestagswahl 2021. Das Online-Angebot soll Wählenden helfen, sich für eine Partei zu entscheiden, die ihren politischen Anliegen am nächsten kommt. In Deutschland sind derzeit ungewöhnlich viele Kinder krank. Grund dafür ist eine heftige Grippewelle, von der besonders Schulkinder betroffen sind. Bei den unter 14-Jährigen leide fast jedes sechste Kind an einer akuten Atemwegserkrankung, berichtet das Robert-Koch-Institut. Vor einem Jahr war es noch jedes siebte. Auch die Zahl der Fälle mit schwerem Verlauf habe sich bei Schulkindern deutlich erhöht. Der hohe Krankenstand sorgt vielerorts für überfüllte Arztpraxen.
Es gibt in diesen Zeiten Klammer- und Knapperkassen ja viele Dinge, an die man denken könnte, wenn plötzlich ein reicher Hamburger Kaufmann daherkommt und sagt, ich schenke euch was richtig Großes. Fußballinvestor ist der Mann schon, allerdings ist der HSV trotz der Millionenspritzen von Klaus-Michael Kühne in die Zweitklassigkeit gerutscht. Aber diesmal soll es erstklassig werden und ein ganz anderes Publikum her. Kühne will Hamburg eine neue Oper schenken. Es gibt zwar schon eine, diese hier steht sogar unter Denkmalschutz, aber wen schert's, wenn einer so ein üppiges Geschenk macht? Ja, wer soll da schon Nein sagen? Benedikt Schäper.
Große Oper statt großer Ödnis, mitten in Hamburgs Hafen City. So die kühne Vision des gleichnamigen Milliardärs und Mäzens Klaus Michael. Dass der Unternehmer in der Schweiz günstig versteuert, sich aber kostspielig an der Elbe als Gönner profiliert, dazu heute kaum hörbare Töne. Stattdessen eine launige Ouvertüre auf der Pressekonferenz für den geschenkten millionenschweren Musentempel. Freude auf hanseatisch.
Der Senat und die Kühne Stiftung wollen gemeinsam eine neue Oper bauen. Ein Opernhaus von Weltrang, das wie die Elbphilharmonie die Kultur in unserer Stadt bereichern und ihre internationale Strahlkraft beflügeln soll.
Zuvor Chöre der Kritik. Die alte Staatsoper in der Innenstadt könne man doch sanieren. Nein, schallt es da zurück. Das koste mehr als ein Neubau und ermögliche keine großen Inszenierungen. Eine ganz andere Arie, das Areal. Historisch belastet als Heimathafen deutscher Kolonialverbrechen, so ein Professor. Erinnern sei längst geplant, so die Kulturbehörde. Das dürfe das Projekt aber nicht gefährden. Und dann noch die Furcht vor einem Melodram à la Elbphilharmonie. 10-mal teurer als kalkuliert. Die Stadt kontert, sie zahle für die neue Oper nur 147 Millionen. Der Rest ginge auf Kühnes Kappe, auch falls es teurer wird.
Es ist natürlich für einen so klar rechnenden Kaufmann wie Herrn Kühne schwierig, in ein solches Abenteuer sich hineinzustürzen. Und deswegen hat es auch sehr lange gebraucht, wie wir damit umgehen. Und wir haben den Vertrag jetzt so gestaltet, dass wir immer wieder kleine Haltepunkte eingearbeitet haben, wo wir uns nochmal tief in die Augen gucken können und fragen, ob die Dinge, die erforderlich sind, auch ökonomisch sauber umgesetzt werden konnten.
Ein doppelter Boden für alle Fälle. Und das geschätzte Publikum? Hochkultur? Immer gern. Oder war da sonst noch was?
Ganz ehrlich, ich hätte mich gefreut, wenn er was für einen sozialen Wohnungsbau gemacht hätte.
Wenn er das hat und Hamburg das Geschenk annimmt, warum nicht?
Haben es besser als brauchen.
Wenn es ein Geschenk bleibt und der Betrag ausreicht, okay.
Man braucht es sicherlich nicht, aber man kann sich auch mal was Schönes gönnen.
Ab heute also Bühne frei für Ideen, Pläne und Entwürfe. Vorbilder gibt es ja genug. In spätestens 10 Jahren soll sich dann der Vorhang öffnen, auf dass es hier irgendwann mal besser klingt, als es jetzt noch aussieht.
Tja, wie das Wetter morgen klingt und aussieht, weiß Carsten hoffentlich.
Ja, Julia, es wird auf jeden Fall weniger grau als das, was wir gerade das letzte Bild gesehen haben. Weniger grau bedeutet weniger Wolken. Wenn wir das in Wetterdeutsch übersetzen, mehr Gelb wird dazukommen. Wenn wir uns das heutige Satellitenbild anschauen, dann sehen wir erstmal eine fast geschlossene Wolkenschicht über Deutschland. Aber die Realität sah auch heute schon ein wenig anders aus. Es gab sie. Die Wolkenlücken zum Teil sehr versteckt, zum Beispiel bei den ostfriesischen Inseln oder hier ganz im Norden von Rügen und von Hiddensee. Und in beiden Regionen messbaren Sonnenschein. Auf Borkum waren es fast 4 Stunden, auf der Insel Hiddensee gute 2,5 Stunden. Das nächste wolkenfreie Gebiet gab es heute hier in der Oberlausitz. Und dort, man mag es kaum glauben, wenn man dieses schmale Streifen sieht, dieses schmale Gebiet, 6 Stunden 45 Minuten Sonnenschein in Weißenberg und den meisten Sonnenschein, die größten Wolkenlücken. Auch heute einmal mehr im Süden Deutschlands und dort gab es deutlich mehr Sonnenschein. In Bad Griesbach 7,5 Stunden, in Sonthofen im Allgäu sogar 8,5 Stunden Sonnenschein. Wenn es morgen verbreitet sonnig wird es auch wärmer, vor allem im Westen. In Aachen können sogar 11 bis 12 Grad herausspringen, zumindest für den morgigen Samstag. Heute Nacht geht es auch schon los, dass sich die Wolken allmählich mehr und mehr auflösen, dass es größere Wolkenlücken gibt, vor allem im Süden und auch in der Mitte. Im Westen bleibt es auf jeden Fall erstmal noch bewölkter. Morgen tagsüber dann genau in diesen Gebieten recht viel Sonnenschein, aber zwischendurch, vor allem im Westen, können immer noch Wolken durchziehen. Meistens ist dann höhere Schicht- und Schleierwolken. Die Temperaturen liegen heute Nacht bei Aufklaren in der Mitte und im Süden im frostigen Bereich, -1 bis -5 Grad. Wärmer bleibt es am Rhein mit +2 bis +3 Grad. Und morgen erreichen wir Temperaturen von zumeist 4 bis 8 Grad. In Aachen bis zu 11, am Alpenrand bis zu 10 Grad. Und die weiteren Aussichten. Der Sonntag bringt noch einmal recht viel Sonnenschein, dann auch in der Mitte, was man hier nicht so gut sieht. Das Thüringer Becken bleibt wahrscheinlich neblig und kalt, -1 Grad. Ansonsten nochmals recht milde, 5 bis 8 Grad. Am Montag ziehen in den Westen neue Wolken. Die bringen dann auch ein bisschen Regen oder Schnee. Und die Temperaturen bleiben im farblich grünen Bereich, 4 bis 7 Grad.
Dankeschön, Carsten. Das klingt schon mal nach einem Wochenende mit vielen Lichtblicken. Ja, und das waren sie schon, unsere Tagesthemen heute. Hier im Ersten geht's weiter mit einem Tatort aus Köln.
Ja, und aktuelle Nachrichten, die haben wir für Sie jederzeit auf tagesschau.de und bei tagesschau24.
Tja, morgen sind wir dann zu später Stunde wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Und einen schönen Abend noch.